IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
Also es bleibt sehr schwierig, aber nochmal, da wo wir vor 4 Wochen waren oder wo wir in der alten Regierung waren und wo wir jetzt stehen, haben wir schon mal einen Schritt nach vorne gemacht, weil auch die Notwendigkeit von Reformen zumindest mal anerkannt wird und ein etwas pragmatischerer Ansatz hier angegangen wird, anstatt nur alles zu verbieten und vorzuschreiben, sondern über die Anreizstrukturen und Reformen versuchen, ein positives, rentables Klima zu schaffen, das auch am Ende wichtig und nur der Weg ist, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB mit ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist kein neuer Gast, sondern ein ja schon öfters dagewesener Gast, unser Chefvolkswirt der IKB, Dr. Klaus Bauknecht. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo Jennifer, danke für die Einladung.
Ja, Klaus und ich wollten heute mal ein bisschen einordnen, die Entwicklung der letzten Wochen, also was erleben wir so auf der europäischen Ebene, was passiert gerade in Deutschland, was auf der globalen Ebene und was hat das alles mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klima vielleicht zu tun? Und zu Beginn, lass uns doch gerne mal einsteigen. Also wir beobachten ja derzeit wirklich, dass sehr viele Politiken angepasst werden, sei es Amerika, die aus dem Klimaschutzabkommen austreten, viele ja, Änderungen einfach in der globalen Politik vorantreiben, bis hin zum Omnibusverfahren in Europa, wo die CSRD unter anderem ja angepasst wird. Wie würdest du sagen, wertest du das Ganze ein, diese Sachverhalte, die wir gerade global in Deutschland, aber auch in Europa erleben? Und kann man sagen, irgendwie, dass das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein bisschen von der Prioritätenliste runter verschwindet?
Ja, das würde man meinen am Anfang. Wenn wir uns schauen, was im Bundestag diskutiert wird, was auf der Weltbühne diskutiert wird, das ist im Moment alles andere als Klimapolitik. Aber das ist, glaube ich, erst zu kurz gedacht. Also steigen wir mal ein. Wir haben gewisse Erleichterungen in der EU jetzt gesehen, du hast es ja erwähnt. Naja, im Schatten einer Konjunktur, die sich schwer tut, anhand aufbauender Zollentwicklungen mit den USA, also ein Konjunkturbild, das eher eintrübt, da ist es natürlich schon angebracht, dass man ein bisschen, ich sag mal, das Gaspedal vom Transformationsauto zurückgeht. Also im Sinne, dass man den Unternehmen einfach mal ein bisschen in der schwierigen Lage, die sie sind, ein bisschen Raum zum Atmen gibt. Das heißt nicht unbedingt, dass die Prioritäten nicht mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt sind. Das würde man erstmal glauben. Aber das Ziel ist ja am Ende, dass ich eine erfolgreiche Transformation hinbekomme. Und darum muss ich eben auch für meine Nachhaltigkeitsstrategie sicherstellen, dass die Unternehmen hier weiterhin in Europa investieren und der bürokratischen Bürden, die ja bei allen Umfragen immer ganz oben stehen als Grund, warum man nicht investiert, damit das auch mal etwas adressiert wird. Jetzt hast du die USA erwähnt, ja. Und Trump natürlich erstmal ganz aggressiv hier gegen jegliche Klimaziele. Was mir da mehr Sorgen macht, ist, was wir auch jeden Tag in der Zeitung lesen, und das ist diese Zollentwicklung. Die USA erhöht die Zölle, China reagiert mit Gegenzöllen, auch die EU hat neue Zölle eingeführt. Und insgesamt bewegt sich ja die Weltgemeinschaft hin zu immer mehr Fragmentierung, immer mehr eine Blockbildung. Früher war Globalisierung das Magic Word, wenn man sagen kann. Heute ist ja eher ein Schimpfwort, heute wird es ja negativ gesehen in Bezug auf Abhängigkeiten. Und so sehen wir doch weltweit, dass wir gewisse Blockbildungen, sei es im Handel und sei es auch in der Politik, kommen sehr deutlich nach vorne. Und die Frage ist halt, wie kann ich, am Ende geht es um das Weltklima und um ein Verständnis, dass wir auf der Weltbühne hier gemeinsame Ziele verfolgen, vor allem wenn wir auch mal einen gemeinsamen CO2-Preis haben wollen. Und ich tue mir wirklich schwer, das in einer zunehmend fragmentierenden Weltgemeinschaft zu erkennen, wie das wirklich möglich ist. Also das ist sicherlich ein Schritt zurück. Ja, die Transformation hin zu einem gemeinsamen Ziel, zu einer gemeinsamen Umsetzung für das Weltklima, das bekommt bei all den Zolleinführungen und den Handelskriegen, kann man ja schon fast sagen, doch deutlich Gegenwind. Ein weiterer Aspekt ist Bundestag jetzt, wurde ja viel verabschiedet und da war ja ursprünglich kein extra Geld vorgesehen für den Klimafonds, jetzt ist es so. Aber grundsätzlich ist das als positiv zu sehen. Also auf der einen Seite werden wir natürlich jetzt ein gigantisches Konjunkturprogramm sehen werden, was erstmal die Wirtschaft hoffentlich wieder ein bisschen in Gang bringt. Das reicht natürlich nicht aus, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber ein fahrendes Auto kann ich nicht lenken. Und eine Transformation der Wirtschaft nimmt ja, wir gehen davon aus, dass es erfolgreich sein wird. Eine CO2-neutrale Wirtschaft zu haben, ist eine große Herausforderung und dafür brauche ich Wachstum. Und von daher ist dieses Konjunkturprogramm, nenne ich es jetzt mal, diese Infrastrukturausgaben und so weiter, doch in dem Aspekt ein wichtiges Element, einfach, dass wir wieder mal in die Pötte kommen. Die deutsche Wirtschaft stagniert seit 12 Quartalen. Ich kann nicht transformieren, wenn ich stagniere. Dann ist Abwanderung angesagt. Und in dem Sinne sind diese Maßnahmen auch ohne die 100 Milliarden, die jetzt für den Klimafonds bereitgestellt werden, auch positiv zu sehen, weil es jetzt einfach aus der Stagnation und aus dieser anhaltenden Negativstimmung herausnehmen. Also alles in allem, unterm Strich, es gibt schon wirkliche Problemfälle und das sehe ich vor allem global. Lokal sehe ich das eigentlich ganz positiv. Europa erkennt, wir müssen jetzt erstmal die Wirtschaft in Gang kriegen und dann eben richtig steuern hin zur Transformation. Und da hat sich doch einiges Positives getan die letzten Wochen.
Ja, und wenn wir vielleicht nochmal bei Deutschland und Europa bleiben, also du hast ja schon angesprochen, ne, dieser 100 Milliarden Investitionsfonds für Klima, was kommen darf, in welcher Ausgestaltung auch immer, das schauen wir dann mal, wenn es verabschiedet ist. Aber geben alleine diese Veränderungen jetzt genug Raum für den Markt, um Transformationen und Anpassungen zu gewährleisten, oder braucht es auch noch Angebotsreformen?
Reformen, es braucht immer Reformen. Und Reformen sind meistens immer angebotsseitig. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Was ist eigentlich jetzt passiert die letzten Wochen? Wir haben sehr viel Geld bereitgestellt, um die Nachfrage anzuheben. Konsumausgaben des Staates werden deutlich zulegen. Investitionsausgaben des Staates werden deutlich zulegen. Subventionen des Staates für Privatinvestitionen dann allerdings werden deutlich zulegen. Der Staat gibt viel, viel Geld aus und stellt viel Geld bereit, damit die Wirtschaft in Gang kommt und damit die Angebotsseite bereit ist, sich auf diesen Pfad der Transformation auch einzulassen. Ja. Das kann man natürlich auch erleichtern. Alles notwendige Elemente, alles wichtig, muss sein. Ich bin immer einer der Volkswirte gewesen, der gesagt hat, Reformen alleine bringen nichts. Ich muss auch hier, ich muss anfangen zu klotzen und nicht nur zu kleckern. Aber es muss eben jetzt auch der zweite Schritt getan werden. Und das sind eben die klassischen Reformen, wenn wir uns anschauen, warum in Deutschland nicht investiert wird. Was sagen uns halt die Unternehmen? Da ist auf der einen Seite die Nachfrage und die wird jetzt ein bisschen adressiert, wobei wir natürlich über unsere Exporte und der Wettbewerbskampf und die Zollmauern, über die wir gesprochen hatten, unsere Exportnachfrage belastet wird. Aber es sind vor allem dann die Lohnkosten, die Energiekosten und die Bürokratie und Digitalisierung. Das sind die vier Themen, die wir ja alle kennen, die bei den Unternehmen ganz vorne stehen. Und das sind die klassischen Reformen, von denen wir sprechen. Auch die Steuerlast ist auch ein wichtiges Element. Ja, und das sind viele Angebotsreformen. Mehr Anreiz zur Arbeit, damit ich die Angebotsseite ausweite. Steuersenkungen, Bürokratieabbau, all diese Themen müssen dringend angegangen werden, damit aus dieser Kickstart, der jetzt kommt, über diese Nachfrage, am Ende auch ein höheres Potenzialwachstum kommt. Der Staat gibt es viel Geld aus. Die Schuldenquoten steigen. Aber damit ist noch keine nachhaltige Transformation, noch ein nachhaltiges höheres Wachstum erreicht. Dafür brauche ich eben diese Investitionsbereitschaft und da muss eben auch noch einiges passieren. Aber auch bei den Energiekosten ist ja einiges, zumindest mal die Strompreissteuer wird gesenkt und Gaskraftwerke werden benutzt und so weiter. Ja, Energiekosten bleiben aber hoch. Also hier muss einiges getan werden, damit wir wirklich diese Transformation hinbekommen zu nicht nur einer nachhaltigen Produktion von Energie, sondern auch eine hohe Bereitschaft des Privatsektors, eine nachhaltige Energie zu nutzen.
Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Thema Investitionen konkret. Der Mario Draghi hatte das ja auch in seinem Report gefordert Ende letzten Jahres, neben ein paar anderen Forderungen wie Stärkung Europas durch eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik, aber auch Schließung von Investitionslücken. Wenn wir den Report vielleicht und die Forderungen daraus ein bisschen zugrunde legen, sehen wir, dass derzeit in die Richtung gelaufen wird oder arbeiten wir mit dem, was in den letzten Wochen war, eher konträr gegen solche Forderungen?
Ja, das ist interessant. Seit Jahren wird immer gesagt, wir brauchen mehr Investitionen. Und dann macht einmal eine berühmte Person einen Bericht und jetzt zitiert man den Draghi-Report. Ich bin sehr froh, dass du ihn erwähnst, weil er fällt schon so ein bisschen wieder hinten runter, sage ich mal. Und Mario Draghis Report, whatever it takes, gilt auch für diesen Bericht. Er hat uns vor Augen geführt, welche Investitionslücken in Deutschland, auch in Europa wirklich bestehen. Vor allem was zukunftsträchtige Technologien auch angehen. Was ja auch wieder, wenn wir Transformation, Klimawandel, wenn wir grüne Energie subventionieren wollen und so weiter, das sind ja auch neue Technologien. Ja. Er macht ein ganz starkes Plädoyer für einen massiven Investitionsschub für Europa. Das ist auch wieder ein europäisches Thema, nicht nur ein deutsches natürlich. Gut, was wir jetzt im Bundestag gesehen haben, ist zumindest mal, was Infrastrukturinvestitionen angeht, eine Initiative. Aber das ist nicht, was Mario Draghi, glaube ich, gemeint hat. Ja? Sondern er spricht natürlich von den Privatsektor in die Lage zu versetzen, hier und Kapital bereitzustellen, um eine effiziente Transformation voranzubringen. Und da fehlt es noch ein bisschen. Denn wie gesagt, wir haben viel staatliche Investitionen, die jetzt kommen. Aber die Privatinvestitionen, das muss sich erst noch zeigen. Und das wird sich nur durch die Reformen zeigen, weil nur dann werde ich diese Stimmungstiefe, in denen wir sind, vor allem ist auch in Deutschland, werde ich da drehen. Und dafür, wenn ich jetzt gefragt würde, was muss denn jetzt ganz konkret getan werden? Ich bleibe bei der Aussage, dass Deutschland einen Investitionsfonds braucht. Im Sinne, wie es die Grünen sogar vorgeschlagen haben, und die SPD hat es übernommen in ihrem Wahlprogramm, der Gedanke, dass ich für neue Investitionen einen niedrigen Steuersatz für Gewinne bezahle über mehrere Jahre. Bei all den Problemen, ich kann nicht Bürokratie, Digitalisierung und Energiekosten, all diese Themen adressieren. Das ist ein Riesenberg, der vor uns ist. Aber allein durch eine deutliche Senkung der Steuern kann ich ja kompensieren. Weil am Ende geht es ja nur um eins. Um den erwarteten Ertrag, die erwartende Rendite auf eine Investition in Europa oder in Deutschland. Und die muss ansteigen. Die Rendite muss einfach ansteigen. Und das kann ich am effizientesten machen, indem ich die Steuern senke. Und von daher brauchen wir, gerade um auch diesem Mario Draghi-Gedanken gerecht zu werden und auch technologieoffen zu sein hier, brauche ich eine radikale Subventionierung der Steuer über jegliche Investitionen, was im Privatsektor angeht. Vielleicht nicht gerade Bau, weil der Bau macht der Staat über seine Infrastrukturprojekte, aber dass man sagt, vor allem für die Industrie, jegliche Investitionen in die Industrie werden durch eine Subvention der Steuer hier einen Anreiz geschaffen. Ja, nur dann werde ich glaube, nur dann werden wir ansatzweise diesen Forderungen von dem Draghi-Report gerecht. Weil wenn wir uns aktuell anschauen, die Stimmung, die Konjunkturlage und all die Probleme, die wir übersehen, ist nur durch eine 100 Milliarden für einen Klimafonds und weitere 500, 400 Milliarden für Infrastruktur und dann auch noch, wir haben über Verteidigung noch gar nicht gesprochen.
Genau.
Das wird es nicht machen, vor allem nicht durch den Privatsektor. Also die große Sorge, die Staatsanmeldung nimmt zu und das ist grundsätzlich besorgniserregend.
Ja, und wie du schon auch angesprochen hast, Verteidigung haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, weil natürlich auch gerade viel, ja, es sich so ausdrückt oder es so wahrgenommen wird, dass natürlich aufgrund von Verteidigungsausgaben das Thema Klimapolitik und Klimaresilienz irgendwie in den Hintergrund rückt. Aber ist das wirklich so, dieser Wettbewerb zwischen den Ausgaben oder gibt es da überhaupt Stellschrauben, die man drehen kann?
Ja, da gibt es gute Nachrichten. Denn die letzten Wochen haben uns ja gezeigt, wir hebeln jetzt die Schuldenbremse aus, um damit Verteidigungsausgaben eben keine Engpässe in anderen Ausgaben mit sich bringen. Manchmal wäre es wünschenswert, wenn man sich manche von diesen Staatsausgaben mal anschaut, eine Priorisierung, der Ausgaben. Aber gut, man hebt diese Schuldenbremse aus. Nein, es gibt nicht diesen Trade-off. Es gibt nicht den Trade-off, aber ich muss jetzt ein paar Euro nehmen für die Verteidigung und nehmen sie weg vom Klimapolitik. Gibt es auch deshalb nicht, weil die EU ja, was Verteidigung angeht, und wir von einem europäischen Interesse hier sprechen, der Frieden in Europa ist ja ein gemeinsames Gut. Und von daher ist auch die Finanzierung und die Lösung auf europäischer Ebene. Und da haben wir ja in Corona auch gesehen, wie effektiv die Eurobonds zum Beispiel als Finanzierungsmittel angewendet werden können. Und von daher sehe ich überhaupt keinen Gegenteil. Die letzten Wochen haben uns gezeigt, die Schuldenbremse, alles wird verändert, weil der Handlungsdruck da ist und neue Wege werden gegangen. Genau, damit ich nicht die Priorisierung habe, die ja die alte Bundesregierung hatte. Die alte Bundesregierung, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, so nicht. Die Schuldenbremse hat eine Relevanz. Und dann auf einmal kamen das große, die großen Probleme, dass hier an allen Ecken haben Gelder gefehlt. Das Problem ist jetzt gelöst. Das mag man mögen oder nicht mit der Schuldenbremse, aber es ist auf jeden Fall gelöst und vor allem auch auf europäischer Ebene. Also es gibt keinen Grund, dass Europa sagt, auf Grundlage von neuen Situationen im Weltfrieden und so weiter, muss ich jetzt mein Budget priorisieren und ich habe nicht mehr genug Geld für den Klimawandel, das ich vorher zur Seite gesetzt hatte. Das sollte nicht der Fall sein.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, oder möchtest du noch was ergänzen?
Nein, das ist eher etwas Positives, okay. Die letzten Wochen. Und was ich mich wirklich mal wundert sich so ein bisschen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann können Sachen doch sehr schnell passieren. Ja? Das haben wir auch in Corona gelernt, das haben wir auch in der Finanzkrise gelernt. Die EZB wird nie Staatsanleihen kaufen. Die Finanzkrise kam, Staatsanleihen werden aufgekauft als Lösung, als erfolgreiche Lösung. Dann kam Corona, wir werden nie Eurobonds ausüben. Corona hat es notwendig gemacht, auch erfolgreich. Und auch jetzt, die jüngsten Entwicklungen mit München, Sicherheitskonferenz und so weiter, stellen uns vor neue Herausforderungen und forciert neue Wege. Aber es zeigt doch auch, dass wo ein Wille da ist, ist auch ein Weg. Ja? Und früher war man nicht bereit, die Schuldenbremse auszuhebeln wegen dem Klima. Die rot-grüne Regierung hat es nicht gemacht oder konnte es nicht machen. Jetzt auf einmal ruft man den alten Bundestag zusammen und macht alles möglich, damit es umgesetzt wird. Also wenn man will, kann man. Ja, das ist die positive Botschaft, die ich hier mitnehme, was in den letzten Wochen passiert ist.
Ja, genau. Wenn man will, kann man und dann findet man auch Wege. Nichtsdestotrotz, lass uns vielleicht einmal kurz noch mal ein bisschen in die Zukunft denken und schauen, wie könnte es vielleicht in 10 oder 15 Jahren aussehen, weil natürlich, auch wenn jetzt vielleicht diese 100 Milliarden zur Verfügung gestellt werden für den Klimaschutz als Fonds, sehen wir doch global eher Rückschritte bei dem Thema. Ist da zu erwarten, dass man vielleicht als Deutschland oder auch auf europäischer Ebene dann als Wirtschaft oder Wirtschaftsraum eher vielleicht negative Auswirkungen haben könnte, wenn man sich jetzt zurückzieht bei solchen Themen und Investitionen?
Das wäre das Worst Case. Das würde weder dem Klima helfen, noch der Wirtschaft. Weil wir würden weder das Klima, den Klimawandel stoppen, noch würden wir als Beispiel vorangehen, wie es zu machen ist. Also das wäre fürs Klima sogar eine Katastrophe. Ja, nein, 10, 15 Jahre vorausschauen. Das große Problem, das wir eben haben, ist, dass wir keinen bindenden globalen CO2-Preis haben. Jeder spricht vom Klimawandel und man kommt zusammen bei all diesen Klimakonferenzen, das weißt du besser als ich.
Ja.
Aber was ist wirklich am Ende bindend? Ich meine, wir halten uns ja nicht mal mehr an Handelsabkommen. Ja, das ist ja wieder die Situation, wo wir schon darüber diskutiert hatten, in welcher Welt leben wir eigentlich. Kein Land ist bereit, sich irgendwie zu compromise oder in eine Abhängigkeit zu gehen, in ein Bündnis zu gehen, ist irgendwie nicht mehr Mode geworden, vor allem unter der US-Regierung jetzt. Ja. Und solange wir keinen globalen CO2-Preis haben, ist es schwer vorstellbar, dass wir den Klimawandel aufhören. Oder aufhören, dass wir ihn
abmildern können.
Genau, dass wir ihn abmildern können, weil es ist am Ende ein globales Ziel. Das heißt, 10 bis 15 Jahre, wenn keine weltweite Einsicht kommt, werden wir in Deutschland, in Europa, vielleicht in Deutschland eine Industrie hoffentlich noch haben, die wahrscheinlich klimaneutral dann sein wird, weil es ja auch gesetzlich vorgeschrieben wird. Aber die Frage natürlich ist, ob der Welt-CO2-Ausstoß in irgendeiner Weise sich verringert hat, auch aus deutscher Sicht, weil wir eher durch Abwanderung unsere Ziele erreichen als durch Transformation. Und das ist eben die große Herausforderung, der technologische Wandel, der hier umzusetzen ist. Der ist doch absolut enorm. Und wir sind ein Land, das eben sehr vom Export abhängig ist. Unsere Industrie jetzt ist sehr abhängig, aber wir reden ja hauptsächlich über die Industrie, ja, wo auch die CO2, wo man CO2-neutral werden möchte, neben dem Verkehr und der Energieversorgung selber und so weiter. Aber ein Land, das so abhängig ist von den Exporten, diesen Alleingang, den wir gehen, das benötigt wirklich nicht nur eine hohe Innovationskraft, sondern auch die Umsetzung dieser Innovation in profitable, effiziente Produktionswege, ja, die dann auch CO2-neutral sind. Also es bleibt sehr schwierig, aber nochmal, da wo wir vor 4 Wochen waren oder wo wir in der alten Regierung waren und wo wir jetzt stehen, haben wir schon mal einen Schritt nach vorne gemacht, weil auch die Notwendigkeit von Reformen zumindest mal anerkannt wird und ein etwas pragmatischerer Ansatz hier angegangen wird, anstatt nur alles zu verbieten und vorzuschreiben, sondern über die Anreizstrukturen und Reformen versuchen, ein positives, rentables Klima zu schaffen, das auch am Ende wichtig und nur der Weg ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Aus dieser Perspektive können wir doch durchaus ein bisschen mal durchatmen, auch bei all dem negativen globalen Bild, das ist da, aber Trump wird auch in 10 Jahren nicht mehr da sein. Andere Probleme auf der Welt dann sicherlich. Vielleicht ist es manchmal so, dass der Wille erst dann kommen wird, wenn man wirklich die Folgen wirklich ganz krass sieht. Ich meine, die Bundesregierung geht diesen Weg mit der Verteidigung auch nur, weil ihnen die USA von Kopf gestoßen hat und wir einen Ukraine-Krieg haben. Das ist traurig. Aber die Frage ist vielleicht eher, nach wie vielen Klimakatastrophen, die wir jetzt noch erleben werden, vielleicht kommt dann oder wird dann erst die Einsicht kommen. Wollen wir hoffen, dass es wenige sind, aber als ein Alleingang, den Deutschland und den wir versuchen zu gehen, auf Grundlage von, wir wollen als Vorbild vorangehen, dafür haben sich die Rahmenbedingungen weltweit doch deutlich eingetrübt, finde ich.
Ja. Aber nichtsdestotrotz hast du ja viele positive Aspekte in den letzten Wochen sehen können, die man einwerten kann, wo man sagt, wir sind auf einem richtigen Weg, wir bewegen uns in eine Richtung, die zum Teil ja auch vorgegeben ist, weil wir einfach auch verstanden haben, ja, Klimawandel ist da, wir haben Auswirkungen, wahrscheinlich dürfen sie vielleicht hier und da nochmal etwas massiver werden, um einen Handlungsdruck zu erzeugen, wie wir es jetzt vielleicht im Verteidigungsthema erlebt haben. Aber wir sind dann auch handlungsfähig und pragmatisch und finden Lösungen. Ja, danke für deine Einschätzung soweit, würde ich sagen, erstmal. Und du freust dich schon drauf, ich sehe schon. Dich habe ich ja zum Glück noch nicht so oft nach deinem Abschlussstatement hier in den Folgen gefragt. Vielleicht so 3-4 Mal eventuell. Deswegen habe ich gerade auch überlegt, ob wir spontan ein bisschen umformulieren. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, einfach zu wissen, mit dem Hintergrund, was sich in den letzten Wochen so verändert hat. Wie würdest du immer noch das Statement beenden, Net Zero 2045 ist?
Ja, Net Zero 2045 war eine Katastrophe für die deutsche Industrie unter der alten Regierung oder unter den alten Rahmenbedingungen. Jetzt würde ich sagen, Net Zero 2025 ist eine große Herausforderung für unsere Industrie im Kontext eines positiven Veränderungen, die wir haben. Und da glaube ich, dass es weiter kommen wird mit den Reformen, können wir noch etwas positiver hinsehen, dass wir die Balance hinbekommen zwischen Wertschöpfung, Industriestandort und Net Zero Emission. Genau, weil der Fokus nicht auf Vorgaben und Regulierung liegt, sondern hoffentlich auf Reformen und damit mehr Flexibilität für den deutschen Mittelstand und für die deutsche Industrie.
Das ist doch ein schönes Abschlussstatement. Danke dafür, danke für deine Einschätzung, danke, dass du mit mir auch nochmal das alles ein bisschen eingeordnet hast, was so in den letzten Wochen und Tagen los war. Und dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.